tun wir so, als hätten wir es gewusst.
Wir sind voll die studierten Theologen, Mann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Na, Simon, Prost.
Ja, ein Prösterchen.
Ist das eigentlich Wodka oder klares Wasser?
Klares Wasser aus dieser lustigen, pass auf. Kennt ihr True Fruits? Kennt wahrscheinlich keine Sau.
Das Problem beim Podcast ist ja auch, ich kann einfach keine antworten.
Kann keine antworten, ja. Du kennst es wahrscheinlich nicht.
Nee, natürlich nicht.
Pass auf, True Fruits, das sind ja diese Glasflaschen im Wesentlichen und da drin ist immer Smoothies.
Ja.
Genau, da sind Smoothies drin. Niemand weiß, wie es heißt, alle wissen, wie es aussieht. Knallbunte Smoothies. Genau, und hinten drauf stehen ja immer so wunderbare Texte.
Aha.
Und es kommt aus dem Schwabenland. Man hätte nicht glauben können, dass Schwaben lustig sind. Aber die sind sehr witzig.
Ja.
So, einmal die Schwaben gebasht.
Der Schwabe geht ja sparsam mit dem Witz um.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass der Witz schlecht ist.
Offenbart.
Simon, wie geht es dir denn?
Lukas, ich weiß nicht, wie es mir geht, aber du warst in Spanien.
Wow, krass, wie hast du das denn hingekriegt?
Das ist höhere Gewalt, es ist der Hammer.
Ja, es war sehr anstrengend. Spanien ist ein Land voller Sonne.
Ja.
Nein, es war nicht anstrengend, es war super cool. Wir waren auf einer Hochzeit.
Na klar.
Ja, Frau, Tochter und ich und der Rest der Familie auch. Und es war sehr fröhlich. Leider wollte unsere Tochter nicht schlafen, als wir tanzen wollten. Deswegen mussten wir zeitweise mit ihr tanzen. Dann ist sie eingeschlafen. Danach wollte sie nicht mehr. Konsequenz war dann, um den Bogen nochmal zu schließen, dass wir dann irgendwie um kurz nach 12 mit dem Shuttlebus mit Schwaben zurück ins Hotel gefahren sind. Ja, da konnte man auch merken, Schwaben können auch sehr lustig sein.
Und Spanien sogar nicht, aber sind ja eh im Urlaub, der wird ausgegeben.
Ja, richtig. Ja, na, das war ja quasi Einladung des Brautpaars, ne?
Ach so.
Aber dann lockert sich auch beim allgemeinen Schwaben die Zunge.
Die lockere schwäbische Zunge quasi.
So ist's. Ja, also meine Frau hat sie nicht mehr verstanden. Ich habe sie irgendwie verstanden. Meine Frau hat keinen Alkohol getrunken. Ich hatte welchen. Ich glaube ja auch, dass das Schwäbische, ja, dass das beim Weintrinken entstanden ist.
Oh ja, also ich meine, so fromm wie der Haufen da ist, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Jeden Tag in der Messe, ja. Druff, 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 mein Freund.
Ja, und wenn du ein bisschen was getrunken hast, dann hast du auch so viel Sch.
Ja, wo kommt das Scher, ja?
Ja, woher wohl?
Jetzt haben wir es. Also es kommt vom heiligen Weingenuss.
Ja, in Vino Suebias oder so.
Ja, hier aus Baden-Württemberg, ja, kommt auch ein schöner Wein, ja, der Lemberger. Ja, und der Trollinger, wenn ihr aber da draußen, ja, den kennt den Wein, der ist toll. Wenn ihr nicht kennt, bitte trinkt ihn. Das ist ein guter, roter Wein, ja, ein bisschen trocken, also er ist trocken. Und, aber so, auf so eine schöne, angenehme Weise spritzig, also ist echt sehr, sehr gut, ja. Für Weineinsteiger, die trockenen Rotwein trinken wollen, was auch der einzige relevante Wein ist, die sollten doch mal bitte den Trollinger verwenden, kaufen aus Baden-Württemberg. Ist fantastisch.
Oh nein, Simon hat auch immer noch keine Verträge mit irgendwelchen Firmen, ne? Auch nicht mit den Schwaben.
Leider nicht.
Ja.
Genau, das Schwabenvolk bezahlt mich nicht.
Ja.
Warum?
Simon würde nämlich gerne, liebe Schwaben, Simon würde gerne in Prenzlberg wohnen, aber so muss er halt in Lichtenberg ausharren. Im Süden der Bahngleise, ja, wo kein Mensch hin will,
ja.
Da wohnt Simon Malo und er würde gerne nach Prenzlberg. Liebe Schwaben, bitte legt doch einfach mal so, sagen wir mal so ein bisschen, vielleicht so ein Taschengeld zusammen, ja. Da kommt bestimmt schnell eine Million, zack, zack, und die Wohnung ist gekauft.
Ja. Ich sitze auch jeden Abend auf dem Dach, auf allen Vieren und heule wie ein Hund in den Mond. Ja,
ja, Lichtenberg. Hashtag Lichtenberg.
Lichtenberg, ja. Und beobachte da aus der Ferne die schwäbischen Lichter in Prenzlberg.
Ja, das ist doch schön. Super, gut. Dann wissen wir, wie es uns beiden geht. Du jaulst und leidest in
und
Lichtenberg.
Du bist auch so krass braun, ey. Ich laufe den ganzen Tag durch die Straße, weil es mein Job ist und du bist so krass braun jetzt schon. Das ist doch komplett kaputt.
Ja.
Oder liegt das jetzt am Licht bei dir? In Hamburg brennt's oder was? Was ist denn da los?
Ja, ich habe das Licht so eingerichtet, dass du das Gefühl hast.
Ja, ich fühle mich jetzt echt ein bisschen blass neben dir so.
Ja, ist natürlich auch meine Klamotte, ja. Ich habe so ein lässiges T-Shirt, wo...
Tatsächlich,
wo
du, ja.
Kannst du das überhaupt erkennen?
Ja, das sieht ganz spanisch aus. Sag ich mal. Ja,
das ist auch aus Spanien.
Surprise.
Da sind Eise am Stiel drauf, weißt du, und das macht einfach so einen schönen Kontrast. Aber Simon, du hast auch ein sehr schönes T-Shirt. Du hast eins von zwei Exemplaren des Offenbartcast.de-Shirts mit der Aufschrift
ja.
Bleib bärtig und unseren Gesichtern auf dem Rücken drauf.
Ja.
Wo einen dann Leute mit Bärten irgendwann unvermittelt antippen und check, check, check rufen und du fragst dich, hä, worum geht's? Und irgendwann realisierst du, ach ja, ich habe dieses T-Shirt an.
Ja, ich habe tatsächlich da auch mal mit McFit trainiert Und da kannst du dir ja vorstellen, die Männer, die keine Haare auf dem Kopf haben, die dann mit so krassen Krausebärten rumlaufen, dann der kleine Hämpfling daneben, der sagt, bleib bärtig.
Ja. Ja, haben sie dir häufig einen Check verpasst und du bist auf den Boden geflogen. So, hey, gib mal Check. Hey, aber war cool.
Ja, so sieht es einfach immer aus. Ja, deswegen bin ich auch so eine harte Sau.
Ja.
Oh Gott. Gut. Okay.
Das war sehr schön. Danke für diesen Einblick in dein Leben, Simon.
Ja. Lukas, auch danke dafür, dass du mal wieder mir bewiesen hast, dass jedes Mal, wenn du im Ausland bist, dir irgendwelche komischen Dinge kaufst. Eis am Stiel auf dem T-Shirt. Und zwar Tausende. Alter, also, dass die Webcam so unscharf ist, macht es gerade nicht schlechter.
Ja, ist okay. Du meinst die Webcam von Microsoft?
Ja, ohne Scheiß, Microsoft, wenn du zuhörst, weil du ja alles abhörst.
Wenn du zuhörst.
Ich werde den Lukas demnächst vorschlagen, auf Discord umzusteigen, wenn ihr das hier nicht hinkriegt. Das ist jetzt übrigens hip, das benutzen alle.
Ach so.
Ja, ist ganz, also ich benutze es jetzt auch und ist geil. Funktioniert auch besser.
Okay, gut, schön. Also, ja, ich hoffe auch, dass sie gut zahlen.
Ja.
So, bevor wir jetzt, oh, krasse Überleitung. Achtung,
noch
Achtung.
Mehr Produkte?
Nein, anlaufen. Achtung. Bevor wir jetzt noch in einen Streit geraten, schauen wir uns doch mal den Bibeltext an, in dem sich die Jünger streiten.
Das war gar nicht so ein guter Übergang.
Nicht so gut, ne?
Nee.
Es war so ein bisschen wie Eurovision Song Contest.
Ja. Und
so, jetzt geht's um was ganz anderes. And now for something completely different.
Sag mal, da habe ich mich ja immer gefragt, bei Eurovision Song Contest, sag mal, moderieren da auch irgendwie 35 verschiedene Pärchen oder was?
Also diesmal, ich meine, sind ja, ja.
Oder gibt's deutsche Moderatoren und immer mit Untertitel im jeweiligen Land, oder?
Nein.
Dann 35, das muss ja völlig total der...
Ich glaube, dieses Mal waren es drei Frauen und ein Typ oder so. Wobei.
Aber die sprechen doch alle Deutsch.
Nein. Es gibt so ein Voice-Over, Simon.
Echt? Habe ich das nur nicht bemerkt, weil es so gut synchronisiert war? Nee, Bullshit.
Nee, es war nicht synchronisiert.
Ich gucke das ja auch, also ich habe das nur einmal geguckt, das muss ich zugeben. Und dann halt vielleicht
zweimal. Dann war es bestimmt dieses Mal, war das so.
Ich habe so eine
Vermutung. Wahrscheinlich hast du das geguckt, als Lena den Song Contest gewonnen hatte und das in Deutschland stattgefunden hat.
Nee, da habe ich das nicht geguckt.
Na toll.
Ich habe um das nächste Produkt hier in den Raum zu schmeißen, TV Total und Stefan Raab explizit gar nicht konsumiert.
Ja.
Und das war ja im Wesentlichen, Lena war ja ein Stefan Raab Produkt und deswegen habe ich mir das nicht reingezogen, weil ich mir dachte, ja, ich respektiere den Mann. Ich respektiere den wie sein Talent, Dinge zu verkaufen.
Jeden Scheiß
wenn ich das könnte. Ja. Aber es war halt wirklich Massenproduktion, also auf die Masse produziertes Material und das fand ich immer nicht schön.
Ja, sagt der Typ, der hier ständig für irgendwelche Produkte Werbung macht, die für die Masse konzipiert sind.
Also, ja, das True Fruits vielleicht schon so. Ja.
Gleich nochmal den Namen erwähnt. Zack.
Aber das Jewe alkoholfrei, ja, oder das Brisk-Bartöl oder die ganzen anderen wunderbaren Produkte, die ich hier schon erwähnt habe.
Ich glaube, du hast hier doch heimlich eine Einkommensquelle, ey. Unglaublich. Hat eine Liste mit den Sachen, die er alle schon beworben hat.
Ich frage mich wirklich alles, was ich schon beworben habe, ey. Das müssen wir mal irgendwann rauskriegen. Aber gut. Nun endlich zur Bibel.
Ja, ach nee. Und das war jetzt eine gute Überleitung, oder was?
Nein, sie war
Simon, zumindest... Simon, 0 Points. Du bist raus. So. Ja, Eurovision.
Ich dachte, du warst in Spanien, oder haben sie Franzosen jetzt doch erobert?
No. Oh, da gibt's einen schönen Song von ASD. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, so, danke. Also jetzt schreit hier. Das ist dann jetzt mal hier Markus 9, die Verse 33 bis 37. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen. Denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.
So,
Attacke. Super Übergang, Simon. Ja,
so, dann ich meine, Übergänge sind fantastisch. Deswegen will ich auch einfach nur zur Sache kommen, weil umso mehr ich rede, umso weniger fällt auf, dass meine Übergänge immer eine Vollkatastrophe sind. Ja, ich weiß nicht, also auch das würde mich mal interessieren. Hatten wir jemals eine geile Überleitung, nachdem einer von uns vorgelesen hat? In der Regel sagt
meistens
das irgendeiner
nicht,
ja.
Meistens nicht, weil du immer so eine Metareflexion dann darüber startest. Ob wir jemals, ja, weißt du, das interessiert jetzt keinen. Wir wollen diesen Text hier lesen.
Ja, stimmt. Ey, seit 12 Minuten labern wir hier krass rum.
Die HörerInnen und ich. Die BartträgerInnen, besser gesagt.
Schreibt man das dann eigentlich groß, innen?
Oder mit Sternchen.
Ich finde es ja mit Sternchen echt hässlich, Mann.
Also, oder Gap. So viele Nebenschauplätze, Simon.
Ja, die Welt ist so komplex, wir müssen eine Sonderfolge produzieren. So.
Ja, aber zurück nach Kapernaum. Ja. Kapernaum ist ein kleiner Ort, ganz, ganz überschaubar. Fast so wie Rathenow heutzutage. Da fühlst du dich doch wohl zu Hause, Simon.
Ja, total super. Rathenow, das ist ja auch quasi wirklich das Heimeligste für mich, wo ich sein könnte.
Da fühlst du dich wohl, ne?
Ja, da schlage ich auf und...
Na gut, sagen wir was anderes Kleines. Lichtenberg.
Lichtenberg. Ja, das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, das mag ich. Also, aber man muss mal sagen, also sie kommt nach Kapernaum und das ist ja, falls es jetzt den einen oder anderen nicht klar sein sollte, die Homebase. Ja.
Nach der letzten Folge weiß das gar keiner.
Ja, aber es gibt ja Leute, die später einsteigen und die erste Folge die gehört haben und die dritte auch nicht.
Auf jeden Fall, immer.
Aha. Und es ist ja die Homebase, ja. Und sie sind offensichtlich in der Homebase das Haus.
Und als er im Haus war, bam.
Das ist ein bisschen, ist ja wieder so eine Sache, wo man sich immer denkt, boah, Alter, wie können die denn so hässlich Ortsbeschreibungen machen? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das Haus, wo Jesus immer rumgehangen hat, irgendwie allen bekannt war damals.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das ist der Ort, wo die Leute ständig angerufen haben und die Schwiegermutter von Simon immer so, sorry, Jesus ist gerade nicht im Haus. Ja. Ich habe das schon mal zitiert, ne? Aber diese Persiflage auf den Song G6 von The Far East Movement mit diesem like Jesus, now I'm feeling so fly like Jesus. Mhm. Kennst du das?
Doch, das kenne ich irgendwo her. Das ist aber schon eine Weile her.
Ja, es ist schon alt, aber es ist immer noch geil. Ja, die Strophe. Turning water into wine. So delicious. JC always does it right. Okay, und so,
jetzt, ne? Ist wieder
Jesus
alles da.
Is in the house.
Ja, genau.
Da stelle ich mir Jesus immer so ein bisschen vor wie Ali G. Aber gut, anderes Thema.
Anderes ist schon wieder ein anderes Thema. Und dann kommt sie so rein. Ich stelle mir vor, ne, die machen so die Hütte auf. Und Petrus kommt so als Erster rein und meint so, Muttchen, wir sind zu Hause. Ja, er wirft so die Schlüssel in die Ecke.
Und
die ganze
so,
zwölfköpfige Crew.
Zieh dir die Schuhe aus, du Rabauke. Genau.
Die ganze Meute kommt rein. Jesus lässt sich so aufs Sofa fallen. Ja, so schön irgendwie die Hufe von sich gestreckt. Und meint so ganz gehässig, worüber habt ihr gequatscht?
Nice. Und alle so,
erwischt. aber es ist auch so geil, wie die auch so gehörig sind. Und dann schämen sie sich auch einfach nur, ne? So, da sind die gar nicht lässig, die Jungs.
So, alle schämen sich so hin und erstmal die Schuhe weggekickt und dann ist so ein Moment.
Genau, alle 12 aufgereiht vor ihr so.
Ja, er hängt da und guckt sie an. Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Naja, ist ja eigentlich erstmal gar nicht so schlimm, ne? Aber sie wissen schon, das kann nicht ganz das Richtige gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Also richtig, also offensichtlich haben sie mal was gelernt, ja? Das muss man ihnen mal lassen. Auch wenn sie in der Ausführung echt ein bisschen eine 3 nur kriegen, vielleicht eine 4. Also haben sie es ihnen auch wahrscheinlich gestanden und niemand weiß so richtig, wer es war. Wahrscheinlich haben sie sich auch einfach so geschämt, dass offensichtlich war, was sie getan haben.
Ja, das ist doch der Knaller. Guck mal, wir sind ja hier in einer Story drin. Ja, Jesus nimmt den innersten Kreis, Petrus, Jakobus und Johannes nimmt er mit auf den Berg. Da gibt's diese krasse Action, wo die nichts checken, ja, und wo Petrus zwischendurch drin sagt, lass uns hier Häuser bauen, es wird total krass, und Jesus dann sagt, nee Mann, lass uns mal wieder vom Berg runterkommen. Dann gibt's diese Aktion hier mit dieser Heilung und die Jungs checken nicht, dass man vielleicht mal mit Gott reden könnte, wenn man sich ein Wunder erhofft, ja, eine Heilung. So, und dann erzählt Jesus, dass er leiden wird und sterben wird zum zweiten Mal und sie checken es nicht und fürchten sich zu fragen und dann gehen sie los Richtung nach Hause. Ja, Jesus geht wahrscheinlich irgendwie vor oder macht irgendwas und die Jungs unterhalten sich und sagen so, tja, okay, lass uns vergessen, was er gerade gesagt hat, kein Mensch versteht den Typen. Wer von uns ist eigentlich der Geilste?
Da gehst du doch schon hart mit den Jungs ins Gericht, Alter. Also, Aber es ist schon irgendwie so. Aber man muss sich ja auch mal vorstellen, ne? Dann werden sie ja wahrscheinlich, ne, die kommen so runter und die ganze Nummer funktioniert nicht. Und dann sagt halt wahrscheinlich Petrus noch so, ja, ich habe Elia gesehen, ihr Lappen.
Wahrscheinlich, ja. Ja, wir drei waren oben auf dem Berg. Aber ihr wisst ja.
Ihr seid hier unten gescheitert und wir haben hier die krasse Nummer erlebt auf dem Berg. Wahrscheinlich hat Petrus dann noch so gesagt, ja, und dann habe ich mit den Jungs gequatscht und so. Und dann haben wir uns alle entschieden, wir gehen wieder runter. War total lässig, gute Idee. Ja, hat wahrscheinlich ein bisschen weggelassen, dass er sich wie ein Vollidiot verhalten hat. Auch da. Ja. Und jetzt sowas.
Ja, vielleicht haben sie auch sich unterhalten hier, als die Sache mit dem Menschensohn da, was Jesus gesagt hat, als sie nichts verstanden haben, sind sie dann weitergegangen und haben alle so gedacht, scheiße, was meint der denn damit? Und dann haben sie rumgefragt, ja. Und dann sagt Simon natürlich, ja, also er meint damit und dann bringt er irgendwas Kryptisches, ja, was er selbst nicht so richtig versteht. Ja, nur um zu zeigen, so bam, Leute, ich weiß mehr als ihr. So. Und die anderen sind nicht so ganz überzeugt und sagen so, Alter, ey, du hast es halt auch nicht drauf, ne? So, irgendwie müssen sie darüber diskutiert haben.
Ja, oder so rum, ne? So, ey, du bist doch eigentlich auch total ahnungslos und irgendwie stehen doch hier immer alle und wissen nicht, was Sache ist.
Ja.
Ja, und dann macht Jesus halt so eine richtig krasse Nummer. Übrigens, mal kurz bevor wir dazu kommen, was würde ich tun, wenn ich irgendwie den Leuten was beibringe, dass sie irgendwie demütig sein sollen und krass damit und so, ja? Und dann streiten die sich darüber, wer der Größte ist. Dann denkst du dir halt auch schon so, boah, ey, ihr seid so krass auf den Kopf gefallen. Oder er wurde zumindest fallen gelassen irgendwann mal.
Noch härter.
Aber dann ist halt Jesus wieder so ein nicer Typ, ja? Diesmal zwar immer noch ein bisschen weird, ein bisschen Jesus-mäßig, ja, aber ist schon nett.
Schon nett, ja. Naja, aber das ist doch irgendwie witzig, ja. Ich meine, das geht ja noch so weiter. In Kapitel 10 werden wir uns nochmal darüber unterhalten, dass die Jünger so richtig wichtig finden, wer jetzt eigentlich der krasseste von ihnen ist. So, also das scheint richtig ein Thema bei denen gewesen zu sein.
Naja, ich meine, das waren ja alles Typen, die sonst in ihrem Leben jetzt auch nicht so krass viel gerissen haben, ja. Es waren jetzt Fischer und andere Töppen. Von Petrus wissen wir, ist ja jetzt hier in dem Haus von Petrus. Und da kommt ja gleich auch eine Zeile, da müssen wir gleich mal nochmal drauf eingehen, dass der ja schon so ein bisschen tiefer im Leben drin stand. Aber wahrscheinlich waren ja auch viele von den Jungs relativ jung. Zumindest nimmt man das ja von ein paar an, dass sie zu dieser Apostelzeit echt noch Kinder waren.
Ja,
und dann,
Johannes auf jeden Fall, ja.
Johannes auf jeden Fall, weil der ja echt, also bis zum bitteren Ende, also als letzter auf jeden Fall noch gelebt hat. Und das schon, also wenn die jetzt, nehmen wir mal an, echt Kinder waren, oder viele zumindest sehr junge Männer, dann, ja, es erklärt sich mir schon, warum sie dann so ihr Testosteron-Bullshit machen.
Ja, ich meine, ist ja auch überhaupt so, die hängen halt in so einer Zwölfergruppe rum. Also man könnte auch sagen, sie sind arbeitslos. Ja? Es muss doch für die eine krasse Ferienausfahrt sein. Normalerweise arbeitest du in der Antike da Tag ein, Tag aus, hart, ja, hängst du an den Booten rum und flickst Netze, wenn du gerade nicht rausfährst und pennst kaum und musst halt auch alles selber machen. Also ich meine, du hast ja zum einen schon alleine damit viel zu tun, dass du ständig irgendwie aufwendig Feuer machst und hin und her. Also das sind ja alles Sachen, die wir heute mit so einem Klick machen können. Ja, mal schnell irgendwie den Herd an oder so. Da sind die ja immer beschäftigt. Die müssen ja ständig das Feuer am Laufen halten und solche Sachen, ja. Und jetzt machen die so eine, ist fast wie eine Klassenfahrt, ja. Vielleicht war das auch so, Jesus hat die ersten Jünger berufen und alle so, wow, endlich frei. So gerade die jüngeren Typen. Oh, ehrlich.
Ja, auf jeden so, ne? Die Donnersöhne, da sind die wahrscheinlich auch einfach mal abgezogen. So ihren Vater sitzen lassen und so, tschüss.
Ja, Tschüssikowski, Fadi. Tschüssikowski.
Leg deine Netze alleine, Junge.
Wir sind jetzt mit dem King unterwegs. Mit dem Baus, der sich auf sein Sofa chillt. Und jetzt chillt er sich mal hin und fragt sie.
Ja, und dann, genau. Fragt er so und die checken irgendwie, das waren echt ein bisschen lappenmäßige Kackdiskussionen, die hätten nicht über Dinge, bessere Dinge reden können. Und in den nächsten Punkt sagt er, oh, und der setzte sich. Also vielleicht Jesus doch nicht gesessen, jetzt setzt er sich. Und rief die 12 zusammen und sprach zu ihnen. Und dann fängt er wieder schon, also mit einer Sache an, die erstmal nachvollziehbar ist, ne? Will jemand der Erste sein, dann soll er der Letzte sein. Von allen und aller Diener. Ja. So, das ist ja gemeinhin echt ein bisschen bekannt, so, was wir Christen damit meinen. Diese Stelle kennen wir ja im Wesentlichen auch so ein bisschen von der Fußwaschung aus dem Johannesevangelium. Da, wo Jesus so seine Jünger auffordert, sich hinzusetzen und der von jedem einzelnen Jünger die Füße wäscht. Da muss man sich übrigens auch vorstellen, ja, Füße waschen, das ist ja nicht so wie, wenn man das heute macht, das machen ja manche Gemeinden sogar. Ich glaube, bei Adventisten habe ich das mal gesehen, das fand ich irgendwie total cool, ja. Aber im Wesentlichen ziehst du da die Schuhe aus und die Socken und dann sind da so wunderbare weiße europäische Füße, ja. Da musst du dir jetzt anders vorstellen. Die Leute sind den ganzen Tag durch Dreck und Scheiße gelaufen und jetzt wäschst du die Füße.
Und, Sandalen. Und zwar ohne Socken.
Ohne Socken, Junge. Also alles ist hängen geblieben, ja.
Also mit Stil, ja.
Wenn ich heute mit barfuß durch die Stadt laufe und mich die Leute angucken, als wäre ich ein Alien, ja, dann bleibt ja auch an meinen Füßen echt ein Haufen hängen, ja.
Ein Haufen.
Ja, das passiert durchaus auch mal.
Schön, danke.
Ja. Nee, das passiert tatsächlich dann immer nicht, weil man ja eher nach unten guckt. Aber so Insekten und Schnecken, ja, das passiert schon. Ja, die sind dann echt klebrig, man. Die könnten, also ich glaube, wenn man durch genug Schnecken läuft, dann hätte man so eine richtig feste Sohle an den Füßen. Das vermengt sich dann so mit Sand und so.
Don't try this at home. Oh, Leute. Ja, nee, Tierschutz. Diese Folge ist übrigens produziert, ohne dass Tiere verletzt worden sind.
Ja, Amen.
Vorsichtlich.
So, Jesus wäscht diese Füße. Diese 12 Füße.
24 Füße, mein Freund. 24.
Ja, stimmt. Wäre echt blöd, wenn es anders wäre. Ja. Mann, du bist doch so ein Fuchs, ey, dass du mich auch hier mit wem Scheiß korrigieren musst. Das würde niemanden auffallen, glaube ich.
Wenn du nicht die ganze Zeit darüber weiterreden würdest, ja.
Du bist aber auch heute wirklich redselig. Also jedenfalls, Lukas, ja, der ist schon ziemlich krass eklig und der macht es und ist halt auch noch der Boss und das sehen auch alle so, deswegen rastet ja Petrus da auch aus. Aber so weit wollen wir gar nicht gehen, sondern einfach nur, dass es um die Sache geht. Ja, Jesus will halt kommunizieren, dass es halt wichtig ist, dass wir uns nicht wie die großen Helden verhalten, gerade dann nicht, wenn wir welche sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die große Schwierigkeit, weil immer, wenn du wirklich ganz besonders gute Sachen machst und Anerkennung bekommst, dann fängst du auch an, Dinge von dir zu halten. Aber das ist genau, wo Jesus sagt, das ist eine richtig krasse Falle und die wird dich zu Fall bringen. Und diese Falle wird auch dazu führen, wenn man es mal richtig krass spirituell betrachten will, warum der Herr dich im Zweifel in deiner Arbeit auch nur mäßig oder gar nicht segnet. Das ist eine steile These, Lukas, ich weiß. Aber wenn du dich halt wie ein Arsch verhältst, dann kriegst du halt auf den Maul. Hoffentlich.
Oh, ist auch gefährlich, Simon, ne?
Ja, jetzt habe ich was Krasses gesagt, Junge.
Die Gefahr ist immer, wenn du sowas sagst, dass du das allein aus Gnade verlierst. Ja, dass man sich dann doch wieder, weil man sich irgendwie richtig verhält, zumindest arbeiten kann, dass man nicht ganz so böse von Gott behandelt wird.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich lächle die ganze Zeit dabei. Das war ich auch nicht böse. Ja, genau. Ja. Alles in Liebe, Junge, alles in Liebe.
Ein teuflisches Lächeln. Also diese Nummer von wer der Größte ist und was Jesus sagt hier, wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen. Das ist ja eine Sache, die ist jetzt, die beginnt hier großes Thema zu werden. Ne? In Markus 10 ist es nochmal viel stärker, da werden wir dann nochmal genau drauf eingehen können. Da kommt ja auch dieses, ja, was jeder kennt, dieses die Letzten werden die Ersten sein. Ne? Und dieses vom Dienen kommt nochmal vor, dass alle den anderen dienen sollen, dass das eigentlich so der Auftrag ist, so die Hauptethik. Das
ist ja auch so der Hauptsatz, der immer geschrien wird bei Verlierergruppen auf irgendwelchen christlichen Freizeiten.
Die Letzten werden die Ersten sein.
Ja, ich lieb keiner, Leute. Tschüss. Ja, weil da geht's.
Ja, genau. Das ist eine sehr coole Stelle, finde ich. Aber das werden wir dann da behandeln. Da haben wir noch ein paar Verse hin. Ja,
ein paar Wochen ich mache mir jetzt schon mal einen Gedanken über das Bild.
Ja, begeister dich schon mal dafür. Mhm. Okay. Also Jesus macht hier ein paar Sachen mehrfach. Ja, in Markus 8 hat er die Nummer mit dem Menschensohn erzählt, dass er sterben wird. Jetzt hat er es nochmal erzählt. Und er wird es auch nochmal ein drittes Mal sagen. Und jetzt sagt er zum ersten Mal die Sache mit dem, wer eigentlich der Größte ist, ja? Und zwar der den anderen hilft.
Ja.
Ist aber irgendwie auch komisch, ja? Du hast jetzt gerade hier die christlichen Sportgruppen und Teams auf irgendwelchen komischen Freizeiten hier zitiert, ja? Alle finden das ein total super Satz, ja? Wenn jemand der Erste sein will, der soll aller Diener sein. Es kann doch gar nicht wahr sein, dass jeder das geil findet. Ist doch eigentlich so ein Satz, wo man sagen müsste, habe ich gar keinen Bock drauf, bin ich viel zu faul zu, nervt mich, was immer diese Christen, ja, und dann kommen die auch noch an und auch unter den Christen und sagen dann, nee, aber das ist jetzt nicht das richtige Verhalten, du müsstest ja eigentlich für die anderen da sein.
Ja, genau. Weißt du, und ich finde, also das ist ja auch so ein Problem, das glaube ich, man auch oft, aber schon bei Christen so sieht, also ich denke jetzt zum Beispiel an so Kirchengemeinden, wo dann der Pfarrer irgendwie noch immer mit einem Trabi rumfährt, ja, weil das Ding muss ja billig sein oder wenn irgendwie diese ganze Weltanschauung dazu führt, dass du dich immer krass unter den Scheffel stellst, ja, um quasi mal ein bisschen was Biblisches zu bemühen und du eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit mehr hast, aus dir herauszuholen, dass du, das ist glaube ich eben nicht, was halt Jesus sagt, so, es ist krass eskalieren sollst in den Dingen, die du gerne machst, gut kannst, da sollst du wirklich abgehen und natürlich wirst du da an Leuten vorbeiziehen. Natürlich, so. Aber das bedeutet halt nicht, dass du auf Menschen herabsehen sollst. Das heißt nicht, dass du Menschen in ihren Talenten kaputt machen sollst. Und selbst wenn du Leute hast, die auch talentiert sind in dem Bereich, aber vielleicht weniger als du, dann ist es vielleicht sogar die Aufgabe, dass du dich dieser Menschen annimmst. Dass du denen etwas beibringst. Und zwar demütig und gnädig. Dass du dich nicht hinstellst und sagst, so, komm mal her, und meine Brust, ich zeig dir mal, wie es läuft, sondern den Leuten tatsächlich auch ja demütig begegnest. Im Sinne von, ja, dass du einfach hochschätzt, wer die Leute sind und dass sie sich vielleicht auch auf dich einlassen, was ja wirklich für viele Leute auch ein krasser Weg ist. So.
Ja.
Ja, doch, du hast recht, das muss man schon sagen. Dieser ganzen, die letzten werden die ersten Diener sein, anderer Thematik. Sei geil in dem, was du machst und nimm andere darin mit, bitte.
Genau, das Bild, was für mir da in den Kopf kommt, ist so, wenn wir unsere Sommerfreizeiten machen in Schweden und mit den Jugendlichen unterwegs sind, ja, dann haben wir in den Teams auch immer jemanden, der so als Tourenbegleiter dabei ist. Ja, die fahren dann auf Kanutour, sind dann irgendwie 2,5 Tage unterwegs und das ist dann halt die Person, die zuständig ist dafür, dass das Material heil wieder nach Hause kommt und die so ein bisschen unterstützen soll, ja, und auch Pfadfindertechniken beibringen soll und so. Und wenn du die Person bist, ja, und ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dann ist das immer an einer Stelle sehr anstrengend, ja, weil du immer der Letzte bist. Bei allem, ja. Du bist der Letzte, der aus dem Kanu aussteigt. Du bist der Letzte, der noch die Kanus zur Seite räumt. Du bist der Letzte, der noch die Sachen wäscht. Du bist der Letzte, der noch am Feuer sitzt. Du bist der Letzte, der den ganzen Scheiß zusammensammelt.
Ach stimmt, du musst es ja ausmachen.
Ja, genau. Du bist der Letzte, der den ganzen Scheiß zusammensammeln muss, den die draußen liegen gelassen haben. Weil du kannst den Campingplatz nicht voller Scheiß lassen über Nacht. Da freuen sich die anderen Leute am nächsten Morgen. Du bist immer der Letzte und es ist so anstrengend manchmal, dass du halt immer denkst, oh, an allem hängt es bei mir so, ne? Du hast zwar die Perspektive, du willst alle unterstützen, ja, du musst auch gleichzeitig noch alle anleiten und weil du alle anleitest, bist du auch noch der Letzte, der endlich mal seine Sachen an den Platz bringen kann. So, aber du brauchst eben solche Leute, die bereit sind, die Sachen, die sie wirklich gut können, auch in den Dienst der anderen zu stellen. Ne? Und die bereit sind, auch wenn es keinen Spaß macht, es ist halt manchmal so, die Sache durchzuziehen, weil sie auch eine gewisse Perspektive haben. Ne? Und das finde ich das Krasse an Verantwortungsbewusstsein, dass du weißt, dass die Tat, die du gerade machst, nicht nur einen Rahmen von den nächsten 10 Minuten hat, sondern dass du damit eine Auswirkung hast und zum Beispiel im Fall von diesem Turmbegleiter eine Auswirkung hast als Vorbild für die Leute. Ja, also jeder Turmbegleiter war mal, oder fast jeder bei uns, war 4 Jahre vorher mal so ein kleiner 16-jähriger Hänfling, der gelernt hat, wie andere das gemacht haben und der davon profitiert hat, dass jemand irgendwann mal, obwohl er keinen Bock mehr hatte, trotzdem weitergemacht hat und die Sachen zusammengesammelt hat. So, also ne, dieses der Letzte zu sein, heißt eben halt auch immer wieder der Letzte zu sein, der noch Verantwortung übernimmt, wo alle anderen schon sagen, ach, nach mir die Sintflut.
Ja, der Letzte ist, würde ich fast schon sagen, in der Regel sogar, das sind, glaube ich, Persönlichkeiten, die eben Verantwortung tragen. Und wenn er jetzt hier so ein bisschen von den Jüngern spricht und auch von den Jüngern untereinander, dann heißt es halt auch, dass er von den Jüngern verlangt, dass sie unter zu sagen Verantwortung tragen.
Ja.
Und die ganze Thematik ist, ja, wer ist hier der Erste, ist halt Quatsch. Also nicht nur, dass es falsch ist und dass es irgendwie latent verwerflich ist, sondern dass es auch kompletter Bullshit ist, weil so funktioniert keine vernünftige, funktionierende Gruppe.
Ja, genau.
So, und wie kommen die Boys da drauf? Das weiß keiner so richtig. Wahrscheinlich ist es aber ein ganz übliches, ein pubertierendes Verhalten.
Ja.
Man fragt sich so ein bisschen, was hat denn der Petrus eigentlich gemacht, von dem man ja ausgeht, der ist so ungefähr genauso alt wie Jesus gewesen. Aber Petrus war halt schon, war noch ein Hitzkopf, ja, im hohen Alter. Das beruhigt mich immer.
Das beruhigt dich. Ja, du bist ja auch ungefähr in diesem hohen Alter, in dem Petrus ist.
Ja, ich bin jetzt fast so alt wie Jesus.
Wie Jesus wurde.
Ja.
Guck mal, das stimmt, ne? Die haben die Perspektive, Jesus ist der Boss und Jesus verteilt also das Lob, ja? Jesus sagt, wer cool ist und wer es nicht ist, aber eigentlich traut sich keiner, ihn zu fragen, wer am coolsten ist. Die regeln das lieber untereinander und erzählen sich gegenseitig, wer vor Jesus der coolste wäre, wenn sie Jesus fragen würden. So.
Ja.
Und der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, Jesus ist ein ganz anderes Vorbild als das, was die in ihn damit reinprojizieren. Ja, die projizieren in ihn halt diese Entscheiderfigur, die sagt, was cool ist und was nicht ist. Und Jesus ist von Anfang an eigentlich nicht der Typ, der selber so guckt, wer sagt, dass er cool ist. Ja, so, ich meine, er orientiert sich an Gott, so, keine Frage. Aber bei ihm geht's nicht immer, stehe ich vor Gott gut da? Das ist gar nicht seine Frage. Sondern seine Frage ist, Gott, was willst du, was ich tue? Und damit geht das Ganze los, ja, dass er sich zum Wohl der Menschheit auf die Erde macht. Es gibt so ein schönes altes Bild bei Luther, Also, ne, du kennst ja diese Justitia, ja, und die Waage, die Justitia in der Hand hält.
Justitia, ach so, diese die, mit den verbundenen Augen.
Die Gerechtigkeit, genau. So, die hält doch eine Waage in der Hand. Und das war immer so, im Mittelalter, wenn du zu leicht befunden wurdest, ja, wenn also quasi dein Vergehen oder was auch immer oder, ne, der Preis sozusagen in die andere Waagschale gelegt wurde und du metaphorisch gesehen nach oben gerollt bist, zu leicht befunden wurdest, dann war scheiße für dich, ne? Und Luther dreht das Ganze so geil um und er sagt so, Jesus kommt in die Welt, bam, voll in die Waagschale. Ja? Er ist so schwer, er zieht das Ding ganz nach runter und wir werden dadurch in den Himmel katapultiert. Boom. Also das Bild soll sagen, Jesus ist gerade als Vorbild jemand, der sein ganzes Gewicht in die Waagschale wirft, der Letzte ist, ja, der am Letzten noch am Kreuz hängt und die Schmerzen auf sich nimmt, die seine Jünger nicht mal checken, weil sie hier nicht mehr verstehen, worum es geht, als er ihnen das erzählt. Und vor ihm gilt nicht die Frage, hey, findest du cool, was ich mache, sondern wo willst du mit mir hin? So. Und dieses Ding, wie du es beschreibst in der Gruppe, ist ja eben eigentlich die Gruppendynamik. Ja, was braucht diese Gruppe? Was brauchen diese Menschen, mit denen ich unterwegs bin?
Tatsächlich, ja. Man kann natürlich von Gruppen immer sagen, sie brauchen einen Anführer, auch einen Organisierten, das ist zumindest ja unsere Erfahrung, aber ne, wenn man jetzt mal Jesus wegdenkt und vielleicht haben die Jungs da auch, naja, man unbewusst vielleicht sogar einen richtigen Gedanken gehabt, wir müssen vielleicht mal auch ohne Jesus arbeiten, wer ist der Boss? Keine Ahnung, ja, vielleicht hatten sie den Gedanken ja doch, weil es ja Jesus auch öfter gesagt hat. Ja, dass dann aber keiner auf die Idee kommt, ich will eigentlich die Gruppe nicht leiten, sondern ich will irgendwie die Gruppe als Gruppe haben, aber dass sich ein Leiter einfach kristallisiert, auf den Gedanken sind sie gar nicht gekommen.
Genau.
Und die Frage ist, ob sowas überhaupt existiert hat zu der Zeit. Wahrscheinlich schon irgendwie, aber das ist ja eine Ethik, die sich entspinnt, die ja unsere Welt heute krass prägt. Ja. Und die ist ja so vielleicht tatsächlich, da bin ich mir selber nicht so sicher, so in dieser Form auch vielleicht gar nicht gab.
Naja, es ist ja so, dass in der Antike viele Strukturen einfach geregelt waren. Ne? Ich meine, militärisch ist sowieso klar, politisch war es auch ganz klar geregelt, ja, und bis hin in den Oikos, in die Heimgemeinschaft, da war es ja auch klar, da war der Pater Familias zuständig, der Familienvater und fertig. Ne? Und so eine Gruppe wie die hier ist ja eigentlich was völlig Ungewöhnliches, dass Leute ohne Rangfolge einfach umherziehen mit so einem Meister. Das gibt's ja nur unter den Rabbis, ja, dass die Rabbis ihre Schüler mitnehmen. Und Jesus geht mit ihnen aber auf eine ganz besondere Weise um, ja, weil er sie alle offensichtlich gleich akzeptiert, auch wenn er drei da auswählt, um mit ihnen auf den Berg zu steigen. Es ist ja schon was Ungewöhnliches, diese Form von Gemeinschaft. Man sieht dann ja später auch, als Jesus dann fort ist, ja, was für eine kopflose Gruppe das zwischenzeitlich wird. Aber in dieser Phase hier lernen sie ja alle noch. Und Jesus versucht ihnen beizubringen, wie die ganze Nummer laufen soll. Und tatsächlich ist ja die Frage, wer ist der Größte, ist ja völlig irrelevant dafür, wer faktisch der Leiter ist. Ja. Du kannst ja eine Gruppe haben, die einen offiziellen Leiter hat oder eine offizielle Leiterin und am Ende ist es eine ganz andere Person, die heimlich im Hintergrund, also nicht im Sinne von versteckt, ja, sondern unbemerkt, einfach durch die Art, wie sie handelt, ob das jetzt bewusste Leitung ist, in dem Sinne von, lass uns mal links oder rechts gehen, oder ob das einfach die Möglichkeit ist, dass Leute sich mal aussprechen können oder ähnliches, die Gruppe in einer bestimmten Weise prägt, die entscheidend wird.
Ja, absolut. Da fallen mir viele, viele Beispiele aus meinem Leben ein. Ich bin ja tendenziell immer so ein Typ, der sich irgendwie in Gruppen nach vorne arbeitet, um sie dann anzuleiten. Das liegt aber einfach an meiner lauten Art und Weise, aber es heißt tatsächlich nicht, dass also mir immer bewusst war zumindest, dass es Leute braucht, die Diplomaten sind in so einer Gruppe. Und da hatte ich tatsächlich immer den Eindruck, die haben extrem viel Einfluss. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als ich. Und ich glaube, da draußen gibt es auch super viele Menschen, die das so machen. Und manche leiden darunter vielleicht, manche nicht. Aber wenn du zum Beispiel so ein Mensch bist, der das macht, Hut ab, ey, ist voll geil. Du machst es echt im Verborgenen und ich finde es nice. Also ich könnte es nicht. Ja. Ich bin tatsächlich so eine dämliche Rampensau. Ich beneide jeden, der diese Fähigkeit hat, diese innere Gelassenheit oder den Willen, nicht nach außen zu dringen und es trotzdem einfach tut. Finde ich toll. Ja.
Ich finde, da steckt eine interessante Dialektik drin immer. Es ist so die Dialektik zwischen Mut und Demut. Es gibt Leute, die brauchen mal Mut, demütig zu sein, müssen mal bereit sein, nicht die erste Geige zu spielen in einer Situation, in der es nicht passt, wo sie vielleicht nicht die Fähigkeiten haben, nur weil sie gewohnt sind, das zu machen, so wie du es jetzt auch beschreibst, ja, ich bin auch gewohnt, immer irgendwie was anzuleiten, ja, heißt es ja nicht, dass sie gerade die richtige Person für den Job sind. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die immer so nach außen hin total demütig sind, die aber mal Mut bräuchten, die mir eigentlich mal in den Vordergrund treten sollten und mal Verantwortung übernehmen sollten. Und nicht so in so einer falschen Demut, die gibt's ja auch, dass man sagt, nein, ich kann das ja gar nicht, ne? Ich spiele hier gar keine Rolle und so im Hintergrund bleiben und nicht die Verantwortung übernehmen, die jetzt gerade dran wäre zu übernehmen.
Ja, absolut. Mensch, das wäre schon richtig viel.
Ja, ist doch eine Menge. Hättest du gar nicht gedacht, ne? Du hast gedacht, wir frühstücken das hier schnell mal ab. Machen wir aber nie.
Ja, so soll ich es auch so. Genau.
Ja, ich wollte noch sagen hier, also ich will ja auch nochmal Werbung machen, ne? Wenn sich jemand nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema beschäftigen will, gibt's ein cooles Buch. Okay, ist es ein cooles Buch? Kann man Doktorarbeiten als cooles Buch bezeichnen? Ich glaube schon.
Ja.
Von unserem Freund Malte Dietje vom Tischgespräche-Podcast. Hat eine Doktorarbeit über Servant Leadership geschrieben. Ja, also über das Thema, wie man eben so eine dienende Leitung verstehen kann. Aufbauend auf einem Ansatz von Robert K. Greenleaf kann man sicher noch einiges finden zu dem Thema, was sehr spannend ist. Wir werden darauf ja nochmal hier und da zurückkommen in den nächsten Wochen mit unserem Thema. Aber eins haben wir noch, oder besser gesagt zwei Verse.
Zwei Verse.
Und da geht's um ein Kind.
Ja, geil. Also, ne, jetzt, was tut Jesus? Er greift hinter sich und holt einen...
was steckt da in der Sitzfalte?
Und er holt einen Zylinder raus. Ja.
Also.
Und dann greift er den Zylinder und hat ein Kind in der Hand. Tada! Super, oder? Also ich meine, und der nahm ein Kind.
Okay. Hey Simon, du musst dir das genau vorstellen, ja?
Ja.
Das ist ein Haus, das ist ja so eine Ilia wahrscheinlich, ne? So eine Häusergruppe um so einen Innenhof mit Lagerfeuer, ja? Und da ist alles voller Kinder, ja? Ich meine, die haben ja da, wie die kann ich, nein, also die hatten ja viele Kinder. Es haben auch nicht alle leider so lange überlebt in allen Jetzt Fällen.
Ja, mindert es nicht, alle waren glücklich.
Und sie waren sehr glücklich.
Ja.
Trotz allem. Und da war einfach so, hier, zack, nimm dir mal kurz ein Kind. Also es war einfach alles voller spielender Kinder. Und
ja,
wahrscheinlich hingen die Kinder auch oft bei Jesus rum, weil Jesus dieser coole Onkel war, der immer irgendwas Nettes für die Kinder dabei hatte. Ich glaube, er hat immer so kleine Tricks gemacht, ne? Der hat bestimmt so kleine Dukaten hinter seinem Ohr hervorgezaubert und so kleine Papyrusblüten gebaut und so, weißt du?
Ja, oder Tontauben zum Leben erweckt.
Na, das ist ein apokryphes Evangelium. Ja. Das glaube ich nicht.
Das gibt's nicht. Zumindest die Katholiken, die Katholiken glauben schon.
Offenbart.
Also um die Situation vielleicht realistischer zu betrachten, ist ja auch das Haus von Petrus und manche gehen ja davon aus, Petrus hatte auch ein Kinder und so. Und dann ist bestimmt, die Crew da an und das ist irgendwie sowieso ein total spektakulär, Kapernaum, ne, da ist ja nichts los. Und dann kommen irgendwie die 13 Typen mit Fliegerbrille reinmarschiert, ja, ins Dorf und setzen sich rein und dann gibt's so voll das coole Gespräch und überall sind Kinder und lauschen so ein bisschen und dann winkt halt Jesus den kleinen...
Ja, pass auf, die stürmen da durch, die Kinder, die rennen hin und her, die rennen irgendwie dem Hund hinterher oder sowas, und die so, hat den kleinen Samuel gefangen, ja, hält ihn jetzt in die Kamera und sagt hier, guck mal, bumm, stell ihn mal hin, und dann umarmt er ihn erstmal. Ist doch geil,
ist auch
oder?
So geil. Er herzt ihn, genau, das ist also nicht so ein dämlicher Hack, wie das ja viele sagen, sondern er hat ihn lieb, und das Kind freut sich.
Ja. Wahrscheinlich. Es steht nicht da, ne?
Und das Kind hat überhaupt gar keine... Deswegen ist es für mich ja auch wie eine Holzpuppe aus einem Zylinder.
Ah, okay, ja. Wahrscheinlich drückt das Kind so die Arme weg und sagt, ich folge keinen fremden Onkel und Mom. Und Petrus sagt, das ist doch Jesus. Ach so. Also so wird es gewesen sein. Sehr wahrscheinlich.
Ja, so
sagen auch viele Forscher.
Ja.
Müssen wir viel häufiger sagen übrigens. In vielen anderen Podcasts wird gesagt, viele Forscher sagen, also so gerade in den amerikanischen, ne? Many researchers argue, bla bla bla. Und dann kommt immer irgendwas, was die sich ausdenken, was die gerne. Sollten wir viel häufiger machen.
Ja, das machen wir ab jetzt bis zum Ende der Folge.
Okay. Oh.
Also, dadurch werden wir echt krass glaubwürdig, haltet euch fest, jetzt geht ihr richtig los.
Ja, genau, wir werden jetzt wissenschaftlich.
Ja.
Okay, also, mein Freund.
Genau, Forscher sagen also, dass er sich ein Kind nahm und das überarmt hat, ja, und zwar wahrscheinlich, also zwar auch das Kind von Petrus, ja, so war das. Und da sind sich Forscher einig, dass Jesus dann folgendes zu den 12 Aposteln, alle minderjährig, außer Petrus, gesagt hat.
Ja, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagen Forscher. Nee, das war jetzt falsch. Oder?
Nee, also Forscher haben bewiesen.
Jesus sprach, Forscher haben bewiesen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
Jesus war auch schon für die Forschung. So sieht's aus.
Ja, genau. Ich glaube, Jesus war auch ein Freund der historischen Jesusforschung. Der Frage, ob es den historischen Jesus gab. Das war sein Lieblingsforschungsgebiet. Okay, und Jesus so, also wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
Na, und jetzt geht er ja noch weiter und macht eine Kette. Wollen wir die Kette zu Ende spinnen?
Ja, mach mal, spinn mal.
Ne? Und wer mich aufnimmt, ja, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das heißt, du läufst auf der Straße rum und schnappst dir ein Kind, dann hast du Gott in deiner Hand quasi. Mach das bitte nicht.
Na gut.
Gott findet das nicht lustig. Das haben Forscher auch bewiesen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ey, wir haben's. Jetzt ist die. Jetzt die ganze Ernsthaftigkeit hier weg. Wo ist denn jetzt der wissenschaftliche Anspruch, den wir damals in der Folge 1 hatten, ey?
Offenbart.
Okay, ich glaube, die Jünger sind jetzt ein bisschen geflasht. Also, ich könnte mir vorstellen, Forscher haben herausgefunden, dass dieser Text eine Abkürzung ist, eine Zusammenfassung von dem, was Jesus tatsächlich gesagt hat, weil Jesus noch ein paar Sätze mehr gesagt hat.
Ja. Aber Forscher haben auch herausgefunden, dass sie es nicht wissen, was das alles war.
Genau, das haben Forscher herausgefunden. In Klammern die Forscher Simon Malle und Lukas Klette. Und sie haben auch herausgefunden, dass das hier ja quasi bedeutet, dass ein Kind aufzunehmen so viel bedeutet, wie Gott selbst aufzunehmen. Was denn nämlich, wie Forscher herausgefunden haben, folgenden Zusammenhang mit dem Satz, wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein, hat. Doppelpunkt. Simon?
Denn ein Kind ist der Letzte, das die Letzte.
Das Letzte? Wie,
ja,
ein
das
Kind
haben Forscher
ist das
herausgefunden.
Letzte?
Ja, das muss ich doch nicht weiter erklären, das haben Forscher herausgefunden. Und weil Kinder die Letzten sind in der Gesellschaft, ist das... Oh Gott, das ist so... Nee. Ich schaff's nicht, Junge.
So, Simon ist gescheitert. Es ist zu hohe Wissenschaft hier.
Es ist jetzt auch so krass gequält. Ey. In meinem Kopf passiert nur noch Scheiße.
Also es ist ja komisch ein bisschen, weil ich werde immer skeptisch bei solchen Zusammenstellungen, weil ich überlese immer bei solchen Zusammenstellungen irgendwie die Inhalte. Und für mich ist dann immer irgendwie nur, okay, es geht irgendwie um Demut. So der Eindruck bleibt bei mir dahinter.
Ja.
Und für mich ist immer die Herausforderung, es genau zu lesen und auch zu verstehen, was da eigentlich genau gemeint ist. So, also Sie streiten jetzt über die Größe, ja, wer ist der Krasseste? Ja, also, ne, Größe ist nicht alles, aber bei den Jüngern scheint es schon sehr wichtig zu sein. Vielleicht ist die Diskussion auch schon am Berg ausgebrochen, als sie am Berg standen und pissten. Aber gut, anderes Thema.
Alter, das ist ja auch echt wichtig mit dem Pinkeln, ne? Das ist wirklich, der treibt dich auch schon seit Wochen um. In jeder Folge sagst du dieses Wort. Und jedes Mal denke ich mir, kann er das aufhören zu sagen? Das ist ja...
Wenn er nicht vom Berge piefen. Gut. Wahrscheinlich ist da das Thema aufgekommen. So, und Jesus sagt jetzt so, also, ne, darauf kommt es gar nicht an. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein und der anderen dienen. Okay, das ist so dieses Demut-Ding. Und dann will er offensichtlich noch sagen, dass es überhaupt gar nicht darauf ankommt, groß zu sein, weil wer groß ist, ist eigentlich der, der ein Kind aufnimmt. Und ein Kind aufzunehmen ist ja nun nicht das große Heldentum in der Antike. Ja, das ist ja eher eine Last, eine Sache, die man eigentlich nicht macht. Adoption jetzt in diesem Fall in der Dorfbevölkerung, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass man irgendwie in der Zeit so eine lange Liste hat wie heutzutage. Ja, adoptiertes Wunschkind oder sowas. Sondern es ist ja eher so, das ist ein Kind, das kann nicht arbeiten, das ist abhängig. Und erst wenn es alt genug ist, wo man es aufs Feld oder zum Fischen schicken kann, da bekommt es einen gewissen Wert. Von daher ist es jetzt unter den antiken Aspekten ja eher nicht sozusagen die Heldentat, die wir uns heute darunter vorstellen, wenn wir sagen, hey, super cool, da wird jemand in eine liebevolle Familie aufgenommen.
Also was, glaube ich, grundsätzlich erstmal man schon sagen muss, ist, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die Kindersterblichkeit in der Antike echt krass hoch war. Da gab es extrem viele Zusammenhänge. Da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, es gibt heute noch Kulturen, die, sagen wir mal, eine Kindersterblichkeit durch ihre Kultur hervorrufen. Da geht es so ein bisschen darum, wie geht man mit Neugeborenen um? Ja. Man hat halt nicht das medizinische Equipment und nicht das medizinische Know-how, um mit Kindern umzugehen. Aber auch Kindersterblichkeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die ja relativ hoch. Und da war es relativ üblich, viele Kinder zu haben. Ein Kind ist in einer Zeit vor unserer tatsächlich, also ich tut mir wirklich leid, ich möchte es auch so nicht sagen und ich hoffe, ihr versteht es da draußen, ihr kennt mich jetzt ein bisschen, halt nicht so viel wert. Ja. weil einfach Kinder kommen und gehen. Ey. Und wie viele Kinder werden groß, das ist halt immer so eine Sache. Da muss ich mich gerade erinnern. Ich habe ja das Buch Der 30-jährige Krieg gelesen von Christian Pentel. Und insofern ist es interessant, weil das sich mit unter anderem einem Soldaten beschäftigt, der den kompletten 30-jährigen Krieg durchgekämpft hat und überlebt hat. Und der hat seine Kinder, die gestorben sind, nummeriert. So, jetzt sage ich mal nicht, dass der ein Arsch war, weil seine Frau hat sich immer wieder von dem Mann schwängern lassen. und das meine ich ernst. Ach, komm schon.
Das wird nicht besser, Simon.
Das wird nicht besser, deswegen bin ich ein Tobi-Schwein, ey. und der Punkt ist halt, ey, so ein Kind ist halt nicht so krass viel wert, so erstmal. Und Jesus sagt, setzt diesen Wert dieses Kindes aber extrem hoch an dieser Stelle und spricht halt von dem, was du als erniedrigsten erachtest, als Mensch, ist halt so viel wert, dass ich sage, wenn du dieses Kind annimmst und aufnimmst, dann hast du halt mal Gott aufgenommen. Und wenn du glaubst, dass das Niedrigste niedrig ist, dann lehnst du Gott ab. Eat this.
Also wir haben ja uns bei dieser Geschichte mit Glaube und Unglaube, ne, ich glaube, hilft meinem Unglauben auch darüber unterhalten, da ist es ja so, dass man sehen kann, dass die Kinder trotzdem nicht egal waren. Also ne, ich würde mal unterscheiden zwischen dem wirtschaftlichen Wert von einem Kind, da ist es einfach, ein fremdes Kind ist nichts wert, rein wirtschaftlich betrachtet, aber es gab schon sowas wie Liebe und es gab schon sowas wie Sorge um das eigene Fleisch und Blut. Aber unter diesen Bedingungen, keine Frage. Ist das jetzt hier nicht so, dass man sagen würde, so wie das heute vielleicht ist, hey, das ist eigentlich total cool und gesellschaftlich angesehen, dass man möglichst viele Kinder aufnimmt und so. Aber krass ist nochmal, Jesus vergleicht sich selbst mit dem Kind. Ja, also wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also das ist ja im Haus von Petrus, von Simon. Ja, der hat ihn aufgenommen. Und Jesus erniedrigt sich krass selbst, indem er sich mit dem Kind parallelisiert. Er sagt, ich bin nicht mehr als ein Kind. So, genau wie dein Kind hier, Simon, das ich gerade hier in der Hand halte. Genau so einfach bin ich. Und weißt du, was der Witz ist? In mir ist Gott. Wenn du mich aufnimmst, hast du Gott aufgenommen. Wenn du dieses Kind hier aufnimmst, hast du Gott aufgenommen. So, und Jesus macht damit deutlich, dass er sich krass zum Letzten gemacht hat. Dass er sich so klein gemacht hat, ja, dadurch, dass in ihm Gott am Ort ist. Ja, dass Jesus nicht mal zählt, ja. Wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. So letzter ist Jesus. Und damit macht er eben deutlich, dass es eben gar nicht drauf ankommt, wie groß du bist, sondern dass es darauf ankommt, dass du an der richtigen Stelle bist. Dass du die Rolle hast, die dir zugewiesen ist. Und die Rolle von Jesus ist, ein Kind zu sein. Ist nicht der Krasse zu sein. Ist nicht der Erste zu sein, der allen sagt, was sie zu tun haben, sondern er ist der da ist und einfach nur aufgenommen werden will. So, und das heißt ja auch Jesus annehmen, heißt nicht, jetzt einen neuen Führer für sein Leben zu bekommen, der einem sagt, hier lang, da lang, dort lang, sondern das heißt, jemanden erstmal in erster Linie zu bekommen, der aufgenommen werden will, der in dir wohnen will. Das ist eine ganz sanfte Art und Weise.
Da fällt mir dazu ein, wieder einfach dieser Gedanke, wie krass das für Jesus sein muss, Mensch zu sein. Es gibt ja sehr viele Annahmen dazu, dass Jesus schon auch als Jesus auch schon immer da war, auch weit vor dem Zeit des Neuen Testaments. Und ich stelle mir halt immer so vor, wie plötzlich dann die Entscheidung getroffen wird oder er die Entscheidung hat oder was auch immer, um Mensch zu werden. Und dann wird er in diesen schweren, trägen, 3500 Gramm schweren Körper hineingeboren, so, ja. Und da geht erstmal gar nichts mit, ja. Da musst du ja irgendwie Jahre mit verbringen, das Ding in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, selbst als erwachsener Mann, im Vergleich zur, sagen wir mal, Schwerelosigkeit der Unsterblichkeit, ist ein menschlicher Körper schon ein träger Fleischklops. Ey, krass, ey. Und ich glaube, manchmal stelle ich mir halt vor, was geht denn Jesus vor, wenn er den Leuten was sagt, was er den Leuten nicht sagt, ja? Und irgendwie, ich stelle mir manchmal echt vor, wie krass er sich ja wirklich erniedrigt, indem er Mensch wird, weil im Vergleich zu jedem himmlischen Wesen ist er jetzt echt mal gar nichts, menschlich betrachtet. Er ist einfach niedrig, er ist einfach die Spezies, die im Universum am wenigsten erreicht und am meisten geliebt ist, aber halt am wenigsten reichen kann, so. Und damit sagt Jesus halt schon, ne, ich bin halt echt nur ein Kind.
Ja.
Bin Kind Gottes, genauso wie du. Mhm. Ich habe halt eine krasse Connection zu ihm, weil ich so ein bisschen von dort komme, das ist eine Sache. Aber im Wesentlichen bin ich echt genauso wie du. Ich habe dieselben Ängste, dieselben Freuden so, dasselbe Problem mit meinem Körper. Alles. Das zeigt er ja auch noch.
Nur die Sünde hat er besiegt.
Nur die Sünde hat er besiegt, weil er aber, ne, und es wird ja auch immer wieder geschrieben, er war halt der Einzige, der nicht sündig war, der einzige Mensch. Das ist ja das Schöne an der theologischen Forschung. Wir haben sehr viel erkannt Wir müssen es nur immer wieder mal ausgraben und den Leuten erklären.
Ja.
Muss ich mir gerade selber nochmal bewusst machen.
Ja.
Ja, geiler Scheiß. Liebe das.
Man könnte jetzt noch darüber diskutieren, was er genau meint, mit wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt. Also kommt es nur darauf an, wenn Kinder aufgenommen werden, dass das jetzt christlich ist oder zählt es auch sozusagen, wenn man nicht an Jesus glaubt und Kinder aufnimmt, ist es dann auch eine gute Sache. Ja, ich glaube, das würde jetzt deutlich zu weit führen, aber es wäre ein schönes Thema für unsere Kommentarsektion. Und damit kürzen wir ab und springen wir springen an die Stelle, an der immer...
Das Ende.
Kommt. Jawohl. Leute, ihr kommentiert auf Twitter und auf Facebook immer mit. Das ist cool. Ich mag das. Der Lukas mag das. Macht einfach weiter so. Und vergesst nicht, Leute, auf unserer Page, da kann man auch kommentieren. Da kann man sogar viel längere Kommentare als irgendwo anders schreiben. Es gibt wunderbare Kommentatoren, die hauen so richtig krasse Texte rein, wo man auch krass antworten kann. Und wenn ihr euch quasi daran mit beteiligt, quasi als Dritte und Vierte, enden wir das Träumchen.
Es lohnt sich übrigens auch, die fetten, krassen Kommentare zu lesen von den anderen. Das ist auf jeden Fall auch spannend. Und ja, wir haben ja jetzt seit neuestem die EU-rechtkonforme SSL-Verschlüsselung. Und wir speichern eure IP-Adresse nicht mehr. Ist das nicht richtig geil? Da kriegt man doch richtig Bock, so ein Leckerbissen, so einen Kommentar abzugeben. Lecker, lecker, lecker.
Du meinst, wir hätten die ganze Zeit verfolgen können, wo die Leute uns hören?
Ja, haben wir aber nicht.
Haben wir nicht gemacht?
Nee. Reine Blöd. Gnade. Genau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das weiterhin gerne tun, indem ihr uns in euren Lieblings-Podcatcher nicht nur abonniert, sondern auch bewertet. Ja? Gerne bei iTunes können auch noch ein paar neue Kommentare kommen, da sind wir gespannt. Ihr könnt auch mal was Kritisches schreiben, ja. Alle finden das immer nur geil, was wir machen. Oh, Luxusprobleme. Und ansonsten PayPal Flatter, kennt ihr ja alles. Vielen Dank für die letzten Spender-Bärte. Bartspender.
Bartspender.
Lass sie uns Bartspender nennen.
Die heißt vielen jetzt immer Bartspender.
Vielen Dank an euch Bartspender. Ja, das ist sehr cool. Das unterstützt unseren Server sehr. Da sind wir sehr dankbar. Und jetzt haben wir auch deutlich genug eure Ohren strapaziert. Jetzt müsst ihr 2 Wochen lang wieder euren Bart selbst im Wind halten. Bis dahin, bleibt bärtig.